So, was für ein toller Morgen, oder? Ich fand, da war so viel geistliches Leben drin in dem, was Jonathan gesagt hat. Ich habe mir überlegt, eigentlich hat er alles gesagt, was ich vorbereitet habe für heute Mittag. So, was sage ich denn jetzt noch? Aber es ist ja immer gut, was auch von mehreren Seiten zu hören. Und dann wird es auch noch mal tiefer und fester in uns. Ich glaube es auch gut, also ich will natürlich da mal eine Schleichwerbung noch mal machen für die MP3s. Ich glaube, so viel Stoff, das muss man nochmal nachhören. Und das lege ich euch sehr ans Herz, euch die zu kaufen. Ihr merkt ja schon, 20 Euro für so ein ganzes Wochenende, das kann ein großer Preis für so viel gute Botschaft. Das würde ich mir antun an eurer Stelle. Und vielleicht könnt ihr auch da reingehen, das mal mit eurem Hauskreis oder wo ihr immer drin seid, anhören. Und dass ihr mit mehreren Leuten da reingeht, da würden wir euch sehr ermutigen. Ich will heute Mittag ein bisschen drüber reden, über apostolischen Aufbruch in Deutschland, was dann bedeutet auch für uns. So eins meiner Lieblingsthemen, apostolischer Aufbruch. Und wir haben gemerkt auch schon jetzt in den Tagen, über das, was Jonathan gesagt hat, wir brauchen ganz dringend ein neues Denken. Ich zumindest brauche das. Ich denke, wir brauchen das alle. Warum? Ein neues Denken setzt uns frei. Das ist ja eigentlich logisch, oder? Wenn wir immer das denken, was wir schon immer gedacht haben, erleben wir auch, was wir immer erlebt haben. So, wir müssen neu denken, lernen, auch im Sinn Christi denken. Und das bedeutet für uns eigentlich, wir kommen in eine Phase rein, wenn wir es ernst meinen mit dem Wort Gottes, dass wir uns umstellen müssen. Und das heißt für manche von uns, oder vielleicht sogar für alle möglichst, dass wir alte Dinge verlassen, damit meine ich nicht deine Gemeinde oder dein Leiter oder irgendwas, sondern altes Denken verlassen. Vielleicht sind Dinge gut in deinem Leben und du sagst, ja, läuft ja alles irgendwie halbwegs okay oder bin zufrieden damit. Dann will ich dir sagen, das Gute ist der Feind vom Besten. Und wir sollten uns auf den Weg zum Besten machen, oder? Beste heißt, wir werden Christus ähnlicher. Und niemand von den Leuten, die ich kenne in meinem ganzen Leben und jemals kennengelernt habe, würde ich sagen, die sind Christus so ähnlich, dass man der ganz direkt beim ersten Sehen schon Christus so deutlich erkennen kann. So, wir haben also alle ein Wachstumspotenzial, oder? Und da würde ich gern, dass wir da ein Stück weiter reingehen. Und da braucht es was von unserer Seite und wir sind da manchmal so ein bisschen phlegmatisch auch. Wir wollen uns nicht so gern verändern. Es ist ja auch alles irgendwie so unsere gewohnten Wege und so denke ich schon 20 Jahre und das hat man mir so beigebracht. Und ich will dich einfach ermutigen in den Tagen, dass du doch bereit bist, mal ein paar Dinge über Bord zu werfen oder einfach nochmal auch unter diesem Prüflicht vom Wort Gottes anzugucken. Ist doch auch völlig klar, dass wir alles prüfen müssen, was auch Jonathan sagt, auch was wir hier sagen, ihr müsst es alles prüfen. Wie alles im Leben, aber behalte dann das Gute und nicht kritisiert in dem rum, was euch nicht schmeckt. So, wenn wir euch also auffordern, neu zu denken, dann ist es wie eine Aufforderung eigentlich für dein eigenes Leben. Hier braucht es Veränderung, damit du effektiv wirst, damit dein Leben attraktiv wird auch für andere. Bei Jesus war es so, dem sind ja die Leute hinterhergelaufen. Also irgendwie muss es so gewesen sein, dass es bei ihm warm rauskam. Leute haben sich in seiner Gegenwart offensichtlich wohlgefühlt. Und ich denke immer, wenn wir nicht mal mindestens den Standard erreicht haben, dass Leute in unserem Umfeld sich absolut wohlfühlen bei uns und wollen in unserer Nähe sein und haben nicht das Gefühl, sie müssen weglaufen vor dem Religiösen um uns herum, und dann glaube ich, dann einen großen Punkt erreicht. Glaube muss erlebbar sein. Wenn Glaube nicht erlebbar ist, dann ist es eigentlich mehr oder weniger eine religiöse Hülle. Wenn wir über Krankenheilung reden, aber wir beten nie mit jemandem, dann wird niemand gesund. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Gott greift ganz speziell ein und heilt die Leute selber. Aber in aller Regel benutzt er seine Kinder dazu. Wir sind seine Botschafter. Wir sind dazu gemacht, hier auf der Erde Jünger zu sein, nachzufolgen und entsprechend die gleichen Werke und noch größere wie Jesus zu tun. So ist also gut, wenn wir uns auf den Weg machen, vor allem wegen den größeren Werken. Glaube muss erlebbar sein. So, Menschen in unserem Umfeld sind heute nicht mehr so leicht zu überzeugen, weil jeder hat so seinen eigenen vermeintlichen Glauben, oder? Wenn du heute mit jemandem über Glauben diskutierst und sagst, ja, ich glaube auch an Buddha und ich gehe ins Yoga und da finde ich auch so zu meiner inneren Mitte und dann sagst du, ich glaube an Jesus, ja, der ist auch okay. Und ja, aber ich glaube an meinen Buddha, das ist auch okay, oder? So, und dann sagst du, nee, nee, Jesus ist die einzige Wahrheit. Ja, Buddha ist auch die Wahrheit. Versteht ihr? So, für Menschen heute in unserer Zeit gibt es nicht mehr die absolute Wahrheit in dem Sinn, Gott ist Gott und da geht gar nichts dran vorbei. Wir haben nicht mehr das gottesfürchtige Volk, wie wir das vielleicht noch vor 50 oder 100 Jahren hatten, wo noch so eine innere Verpflichtung war, sonntags geht man in Kirche und da war noch, sage ich mal, zumindest eine äußere Gottesfurcht da, oder? So, wir sind nicht mehr in der Zeit. Die Zeit hat uns vielleicht gemeindemäßig hier sogar ein bisschen überrannt. Wir versuchen manchmal noch krampfhaft in der Zeit zu sein und denken, andere wären auch da drin, aber es ist nicht der Fall. So, heute über Glauben zu diskutieren ist sinnlos. So, heute muss dein Glaube beweisbar sein. Also wenn wir dann mit jemand reden über Glauben und du sagst, mein Gott heilt heute noch, und das sagt er, ja, wenn ich da im Yoga bin und bin da in meiner inneren Mitte, dann spüre ich auch Friede. Dann muss dein Friede größer sein. Dann muss deine Heilung stärker sein. Richtig? Wir haben es original. Und wir dürfen vom Original Jesus kopieren, das ist erlaubt. Ja? Und das ist sogar Gutes zu machen, richtig zu machen. Und ich glaube, wir müssen hier was verstehen. Ihr braucht ein Umdenken. Wir sind in einer anderen Zeit angekommen. Das ist das gleiche Prinzip wie in unseren Gemeinden. Wir haben oft die Erwartung, so, wenn die Erweckung dann ausbricht, dann passiert es. Dann überströmen die Leute die Gemeinde und dann passieren die Heilungen, Zeichen und Wunder und Kraftwirkung, was man sich so alles in seinen kühnsten Träumen gewagt hat, auszudenken. Ganz ehrlich, ich glaube das gar nicht. Ich glaube ja an Erweckung und ich glaube, dass wir aufgeweckt werden müssen. Wir müssen wachgerüttelt werden und zwar neu zu denken, umzudenken. Neu zu denken vielleicht auch in dem Sinn, das, was wir uns immer über Jahre unter Erweckung vielleicht vorgestellt haben, sollte das Normale sein. Und wir nehmen das ein Stück weit als eine Entschuldigung, weil wir da nicht sind und sagen, ja irgendwann, wenn dann der Aufbruch kommt, dann passiert es. Ich habe ein Beispiel von Bill Johnson gehört und habe gedacht, das mache ich genauso. Und seither rede ich so. Der hat irgendwann gesagt, das war wahrscheinlich 20 Jahre her oder so, hat gesagt, da hat er mit einer Frau gebetet und es war die erste Frau, die umgefallen ist unter seinem Gebet. Dann hat er sich zur Gemeinde rumgedreht und hat gesagt, jetzt ist Erweckung ausgebrochen. Und ich habe gedacht, naja, jetzt umgefallen sind schon viele bei meinem Gebet. Ich habe nie gesagt, Erweckung ist ausgebrochen. Warum? Ich habe nicht umgedacht. Ich habe nicht gesagt, ab das ist jetzt die Normalität. Das, was seither war, ist nicht die Normalität. Jetzt hat meine Normalität begonnen, jetzt fallen Leute um. Das ist mir egal, ob sie fallen oder nicht, aber die Kraft Gottes ist wirksam. Und dann habe ich für jemanden gebetet, der ist gesund geworden, habe ich gesagt, das ist jetzt meine neue Normalität. Ich muss umdenken. Es ist nicht mehr normal, dass Leute nicht gesund werden, wenn ich bete oder sogar kranker, sondern die werden gesunder. Also stelle ich meinen Standard hoch, oder? Ich fange an umzudenken. Ich mache meine alte Normalität, werfe ich über Bord und sage, hier ist eine neue Normalität. Das ist jetzt meine Norm, oder? Und darum geht es bei dem Umdenken. Dass wir nicht an Altem festhalten, selbst wenn es gut war. Ich sage ja gar nicht, es war alles schlecht oder so. Es war ja viele Sachen super toll, aber das war halt. Die sind ja vorbei, die Sachen, die toll waren. Und da kannst du nicht dein Leben lang davon leben. Wenn dir mal jemand die Hände aufgelegt hat, du hast völlig warm gespürt und alles, tolles Gefühl, der Heilige Geist war da, du bist dem Vater begegnet, super. Herzlichen Glückwunsch. Ist ganz vielen so passiert. Und das ist toll, wenn wir das Erlebnis haben, aber wenn das 10 Jahre her ist, my goodness. Dann solltest du ganz schnell umdenken und überlegen, wie komme ich zur nächsten Vaterbegegnung, die noch tiefer ist. Versteht ihr, was ich meine? Bei Gott ist doch kein Ende. Wir haben doch nicht einen Gott, der begrenzt ist und weil er uns vor 10 Jahren berührt hat, müssen wir wieder 10 Jahre warten und dann passiert das Gleiche wieder und warten wir wieder 10 Jahre. Gott ist doch ein Gott des Überflusses, richtig? Ich habe vor kurzem zu unserem Coach gesagt, der uns als Teamcoach, habe ich gesagt, Mann, momentan gehen so viele Türen auf. Das ist so genial. Da sagt er, ja, das ist eigentlich typisch für Gott, aber du musst nicht alle Türen nehmen. Das ist wie beim Apfelbaum. Der schmeißt so viele Äpfel runter, dass man sie gar nicht alle essen kann. Das ist typisch für Gottes Natur, übernatürliche Natur, dass er immer im Überfluss produziert. Wir sind diejenigen, die nicht so denken. Wir denken eher in,
okay, ich habe was Kleines abgekriegt. Hoffentlich nimmt es mir niemand weg und ich behalte es für mich und ich werde es kultivieren und einschließen im Tresor und so. Nonsens. Das ist ein falsches Gottesbild. Wir brauchen das Bild von einem großzügigen Gott, der es gut meint mit uns, der im Überfluss gibt und gerne gibt, ohne zu zögern gibt. Ich sehe eure erstaunten Gesichter, was mir verrät, ich bin richtig. Also nochmal, wenn wir überzeugen wollen mit unserem Evangelium, dann muss unser Evangelium tragfähiger und stärker sein als das der anderen. Und es muss lebbar sein. Viel reden kann jeder. Wir müssen es zeigen. Und hier kommt ein apostolischer Ansatz. Da wollte ich ja grundsätzlich drüber reden. Kommt da noch dazu. Die prophetische Stimme in unserer Zeit, und das bin ich heute Nachmittag mal, so eine prophetische Stimme, die wachrütteln will fürs Apostolische. Die prophetische Stimme in unserer Zeit will immer wachrütteln, oder? Die will dich immer kitzeln, die fordert dich raus. Auch Jonathan ist so eine prophetische Stimme für uns, oder? Der schüttelt an unserer Identität und sagt, Leute, da müssen wir tiefer rein. Das Wort ist wahr, du musst es so sehen, alter Bund, neuer Bund, denk um, streich das weg, mach hier dazu, uns wird uns fast zu viel, oder? Nee, wird es uns nicht. Ihr hättet Nein sagen müssen. Das war jetzt die Stelle, wo man Nein sagen darf. Aber das Prophetische macht es so, das schüttelt und rüttelt. Und viele von uns haben das ja erlebt über Jahre, vor allem die wir eher in charismatischen Kreisen unterwegs waren. Wir haben erlebt, dass der Prophet einer nach dem anderen zur Türe reinkam und hat uns gesagt, es wird Erweckung kommen und es wird dies passieren und jenes passieren und du wirst so und so machen. Und wir wurden wachgerüttelt und haben gesagt, jawohl Herr, wir sind bereit und haben uns eingereiht in die Armee und nichts ist passiert. Und nicht, dass es falsch war, das war richtig. Weil zudem ist das Wachrütteln von einem Prophet da, der sagt dir, los geht's, einreihen, jetzt ist die Zeit Gottes für dies und für jenes. Aber was uns oft gefehlt hat, waren Leute, die uns angeleitet hätten, wie wir es umsetzen sollen. Es haben uns Leute gefehlt, die uns einen Raum geöffnet haben und gesagt haben, geniale Prophetie, ich sehe das ganz genau in deinem Leben, ich gebe dir einen Platz, in dem du das ausleben kannst. Und das muss das Herz von apostolischen Leitern sein. Und ich glaube, Gemeinde, die nicht auf apostolischen Grundlagen und prophetischen Grundlagen gegründet wird, sondern nur auf der prophetischen Grundlage oder nur auf irdischem Grund, die wird nicht weiter wachsen, weil der Raum nicht da ist. Und wir brauchen diesen Raum, jeder von uns. Ich könnte euch so viele junge Leute zeigen, die bei uns an der Türe angeklopft haben und gesagt haben, könnte ich bei euch mitmachen? Da kriege ich Raum, ich spüre das, wenn ich da bin, dann geht irgendwie was auf in mir, ich will bei euch sein. Und wir müssen natürlich den meisten sagen, nee, geht nicht, wir sind schon voll. Aber wir wachsen ja weiter, es gibt Hoffnung. Aber noch besser wäre, wenn du selber in deinem Umfeld zu jemandem wirst, der eine Plattform bietet, der einen Raum auftut. Dass du selber zu jemandem wirst, der anfängt, apostolisch zu denken. Das Apostolische in unserer Zeit will immer Ansätze für Lösungen bringen, will immer Lösungsvorschläge bringen, will allen Problemen in der Gesellschaft sozusagen entgegenstehen und hineingehen in diese Probleme. Gemeinde war nie dazu gedacht, ein in sich geschlossener Bereich zu sein, die Insel der Glückseligen, oder? Sondern war immer dazu gedacht, bereit zu sein, in die Welt zu gehen, mit Lösungen für die Probleme, die in der Gesellschaft im Moment sind. Und beileibe gibt es genug. Ich frage mich, wo sind die apostolischen Leute, die in unser Bildungssystem hineingehen und grundsätzliche Veränderung bringen? Und ihr merkt, das ist kein Vorwurf, sondern das ist eher eine, okay, da sind wir noch nicht drin, da braucht es uns. Und natürlich fängt es an, indem wir Verantwortung für uns selber nehmen und so weiter. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass auch das Reich Gottes so tickt. Das Reich Gottes ist ein herrschendes Reich. Das Reich Gottes hat immer die Tendenz, es will sich untertan machen, oder? So ist Gott. Er hat sich die Erde zum Fußschemel oder den Teufel sogar unter seinen Fußschemel gebracht. Er macht immer untertan. Gott ist ein herrschender Gott. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass der Kumpel, der mit uns da rumrennt. Gott ist ein herrschender Gott und sein Ziel ist, dass die ganze Erde mehr und mehr dem Reich Gottes untertan wird. Und das ist eine absolut apostolische Erklärung von Gott. Das Reich Gottes, dass es in der Stärke und in der Kraft kommt, dass es Gesellschaft, alle gesellschaftlichen Bereiche so derartig verändert, dass sie mehr und mehr zu göttlichen Bereichen werden. Mit göttlichen Lösungen durchdrungen. Das ist das Ziel. Das Ziel kann nicht sein, dass wir so zu christlichen Erbsenzählern werden. Wie viele Schafe habe ich in meiner Gemeinde, wie viel du? Und dann behüten wir die da drin und lassen keinen raus und ja nicht in eine andere Weide gucken, sondern das Ziel kann nicht sein, Bekehrte zu machen. Das Ziel muss sein, zu Jüngern und dann zu Nachfolgern zu machen. Und zwar Nachfolger, die in dem sie nachfolgen, dass sie überall, wo sie sind, wirksam sind. Wisst ihr, die Gemeinde leidet, Allgemeingemeinde, und da zählen wir uns dazu. Wir leiden eigentlich ein bisschen an dem, ich sage es mal ein bisschen vorsichtig, Inzuchtverhalten. Wir prophezeien nach innen, wir evangelisieren nach innen, wir hüten die Schafe nach innen. So, irgendwie macht es langsam keinen Spaß mehr. Oder? Wir prophezeien über unseren Geschwistern, die sitzen am nächsten Sonntag aber immer noch an der gleichen Stelle, auf dem gleichen Stuhl, stehen beim gleichen Lied auf, sprechen das gleiche Gebet, die gleiche Prophetie, die gleichen. Das ist ja kein Vorwurf, aber so kann es doch nicht gehen. Sondern wenn ich über jemanden prophezei, dann heißt es, ich rüttel wach und jetzt gehst du los und du wirkst in dem Umfeld, wo du hingestellt bist. Dort ist deine eigentliche Gemeinde. Danke, die Zustimmung brauche ich. Ihr merkt schon, das Apostolische hat eine unheimliche Kraft in sich. Und da ist immer so was beim Apostolischen, das damit einhergeht, wenn du apostolische Leiter triffst, und nicht jeder ist ein apostolischer Leiter, wir sagen, es ist ein geringer prozentualer Anteil, aber jeder braucht einen. Dann, die wollen immer gründen, die wollen immer Vision, wo geht's hin, wo ist das Ziel, wie ist das Gesamtbild, wo passt es rein? Die wollen immer, sage ich mal, zuordnen ins große Bild, oder? Und die wollen immer bauen. Wenn du das sagst, ja, ich will nur kommen und mal den Gottesdienst genießen, wozu? Was, du gehst so wieder raus? Wie ist deine Vision für die Woche? Wo bist du eingeordnet? Ach, in der Firma arbeitest du. Habt ihr schon einen Gebetskreis in der Firma installiert? Das sind die Fragen, die in einem apostolischen Herz vorgehen. Und der wacht morgens auf und hat 10 neue Visionen, wie er die Gesellschaft verändern könnte und ist zum Teil wirklich auch dann frustriert. Und dann ist ein nächstes Ziel, das, was gebaut wurde, muss erhalten werden, oder? Apostolische Kraft bringt immer Neues hervor. Den Aposteln, denen wird es immer langweilig, wenn nichts Neues passiert. Und die bieten deswegen, weil sie klug sind, sage ich jetzt einfach mal so, eine Plattform. Ein apostolischer Leiter weiß ganz genau, dass er nicht alleine alles erledigen kann, ist auch gar nicht sein Job. Jonathan hat es heute Morgen so klasse erklärt, das fand ich so toll, dass er gesagt hat, dass dieser Daumen, oder, der alle Felder berühren kann, aber das ist eigentlich der Trainer für die Trainer, der setzt frei. Ich glaube in unserer Zeit, und das meine ich, was Gott im Land im Moment macht, bewegt, was ich so mitkriegen kann, was er bewegt, ist, dass so eine Salbung ausgegossen wird von Gott, oder wie ein Feeling, dass Gott durchs Land geht, mit seinen Augen durchs Land streift, gibt es ja auch diese Bibelstelle, und sucht nach diesen apostolischen Leitern. Und sucht, wo er die findet und wie er die herausbringt und überhaupt mal, dass die sich bemerkbar machen. Ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass in jeder Gemeinde oder in jedem Werk sitzen apostolische Leiter, aber viele wissen es gar nicht. Sondern die sind irgendwo in den Reihen da drin, haben vielleicht ihr Business irgendwo oder sind irgendwo Leiter in der Firma, aber sind im Großen und Ganzen nicht entdeckt. Und wenn man sie entdeckt, dann werden sie oft halt in die Gemeindeleitung reingesteckt. Ist nicht unbedingt die richtige Planung. Sondern die müssen eigentlich freigesetzt werden, andere freizusetzen. So, jeder von uns braucht apostolische Anleitung. Nicht jeder Pastor in der Gemeinde muss ein apostolischer Leiter sein, versteht mich nicht falsch. Das wäre ein bisschen überzogen. aber jede Gemeinde müsste unter apostolischer Anleitung sein. Warum? Weil Apostel immer einen Raum aufmachen um sich herum. Und diesen Raum öffnen die nicht nur im Natürlichen, sondern apostolischer Leiter öffnet im Übernatürlichen. Ich sehe das immer, wir hatten letztes Jahr so eine Konferenz, war letztes Jahr, gell, mit dem Joshua-Dienst, da hatten wir so einen Flyer entwickelt, Johannes hat ihn entwickelt, wo die eine Hand von einem Mann nach oben ging, in den Himmel hineingereicht hat und die andere Hand runter in die Erde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Bild, das es eigentlich am meisten trifft für einen Apostel, der diese Himmelverbundenheit hat und auch die Fähigkeit von der Berufung her, von Gott her, das zu öffnen, einen Mantel zu spannen, übernatürlicherweise einen Mantel zu spannen, wo andere mit ihren Dienstgaben drunter kommen können. Wo ein Hirte dann auf einmal anfängt, nicht mehr aus menschlichem Mitleid zu handeln, sondern aus göttlicher Barmherzigkeit. Versteht ihr? Wo ein Lehrer nicht mehr aus seinem Wissen heraus lehrt, sondern wenn er unter diesen Mantel kommt, anfängt aus göttlicher Offenbarung heraus zu lehren. Wir können bei Jonathan genau sehen, dass er unter apostolischer Anleitung ist oder Leitung, weil er aus Offenbarung heraus lehrt. Ihr merkt, es ist mir ein riesiges Anliegen. Und die andere Seite ist diese Verbundenheit nach unten. Das heißt, was hilft mir die ganze Offenbarung? Was hilft mir das ganze Übernatürliche, wenn es halt da bleibt und vielleicht noch bis zu mir kommt? Es muss von mir weitergehen in mein Umfeld. Und hier meine ich nicht, lass uns eine Evangelisation machen, die uns alle Kraft kostet einmal im Jahr und wir alle Kräfte zusammenziehen und alles Geld zusammenziehen. Hinterher sind wir bankrott und kaputt und haben vielleicht eine Person erreicht. Das meine ich nicht damit. Ich meine ein Durchdringen von gesellschaftlichen Bereichen. Darf ich mal fragen, wer von euch in der Politik ist? Okay, jetzt guckt euch mal um. Ihr müsst eure Hände nicht so weit hochheben, es sind keine da. Wisst ihr, was ich meine? Warum ist von uns niemand Bundespräsident geworden? Warum bist du nicht Stadtrat in deiner Stadt? Warum bist du nicht Gemeinderat in deinem Dorf? Wo ist dein, willst du Gesellschaftsbereiche verändern? Dann musst du in die Politik gehen. Ich meine, da werden die Karten gemischt. Versteht ihr jetzt, was ich sagen will? Ihr seid natürlich nicht alles Politiker, das will ich nicht damit sagen, aber ich wollte nur mal ein Bild zeigen. Ja, Politik, ach, das ist kompliziert. Ah, dann weiß ich nicht genau, wie es geht. Ach nee, die sind so eigen. Da muss ich in eine Partei eintreten. Es ist so leicht, eigentlich in eine Partei einzutreten und politisch wirksam zu sein. Wir werden das Thema übrigens nächstes Jahr aufgreifen und werden das teilweise in unsere Seminare mitverarbeiten, sodass wir junge Leute dazu animieren, in der Politik tätig zu werden. Weil wir einfach wollen, weißt du, ganz ehrlich, es ist so leicht, politischen Einfluss zu nehmen, wenn man es nur wüsste. Und ich habe die Befürchtung, wenn der Islam das kapiert, dann haben wir ganz schnell islamistische Politiker, die dann eine entsprechende Politik machen und alle Christen stehen da und kämpfen gegen den Teufel von der Gemeinde aus. Versteht ihr, apostolisches Gedankengut sagt, Leute, wir müssen dorthin, wo man im Tor sitzt. Dort, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und die Entscheidungen werden dort getroffen, wo Leute einsetzt. Alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, richtig? So, also müssen wir zumindest Einfluss nehmen auf die Leute, die Einfluss haben. Ich glaube, ihr könnt mir folgen, gell? So, jetzt wohnt doch der Löser, der Erlöser, Gott in uns, richtig, Christus in uns, Hoffnung auf Herrlichkeit. Das bedeutet doch, mit deiner neuen Identität bist du eigentlich unbegrenzt an Lösungen, richtig? So, wie wäre es zum Beispiel, wenn du in deinem Job anfängst, mal so zu denken, in mir wohnt die Lösung. Ich habe Lösungen für Probleme, die hier keiner hat. Ich habe Kreativität, die hier keiner hat. Warum? Ich bin direkt mit dem allmächtigen Gott verbunden, mit dem Kreator schlechthin. So, dann fängst du an, von Maschinen zu träumen oder von Erfindungen oder was weiß ich was. Ich habe ganz viel von solchen Sachen schon gehört. Ich bin super ermutigt davon, aber das braucht es. Wisst ihr, Gemeinde findet schon lange nicht mehr hinter den vier Mauern statt. Und es ist gut, wenn wir es mitkriegen. Versteht mich nicht falsch, ich bin kein Gemeindegegner. Aber ich glaube, es braucht auch nicht eine Änderung der Form, sondern es braucht eine Veränderung hier oben. Wo wir uns treffen, ist letztlich egal. Entscheidend ist, wer trifft sich. Unter was für einem Geist wird sich getroffen? Unter welcher Einstellung? Wie ist die DNA sozusagen? Was ist unser Profil und wie wir uns treffen? Ist es vorstellbar für dich, in der Richtung mal umzudenken? Wenn wir unter apostolischer Leitung sind, dann entwickeln wir sozusagen diese Freiheit und die brauchen wir zum Wachstum. Und deswegen können wir aber auch nicht mehr Gemeinde bauen wie vor 20 Jahren, nur zur Information, rein informativ. Wir sind im Informationszeitalter angelangt und zwar nicht heute, schon ein paar Tage her. Wir sind nicht mehr im Industriezeitalter. Aber wir bauen immer noch Gemeinde, als wenn es Industriezeitalter wäre. So, wir bauen immer noch Gemeinde in dem Sinn von montags ist dein Bibelkreis, dienstags ist dein Hauskreis, mittwochs deine Gebetsgruppe, donnerstags dein Übungstermin, freitags dein sowieso, deine Jugend, samstags Event, Evangelisation, sonntags Gottesdienst. Und dann keuchst du am Ende der Woche. Aber heute, die Jobs haben sich verändert, oder? Du arbeitest vielleicht in der Schicht oder du hast eine verantwortliche Position, da kommst du nicht unter 10, 11, 12 Stunden aus dem Job raus. So völlig normal heute. Und es ist ja gut, wenn das so ist, wenn du Verantwortung nimmst, aber dann kannst du nicht mehr das Programm erfüllen, oder? Und hier müssen wir umdenken. Das heißt, Gemeinde muss heute eigentlich anders aussehen. Die Informationen in unserer Zeit minimal verdoppeln sich alle 2 Jahre. Du kannst also gar nicht mehr alles fassen. Dank Facebook hast du so eine Flut jeden Tag an Informationen, was die Kumpels alle tun, wann die ins Bett gehen, wann die aufstehen, was die trinken. Ich bin froh, dass noch keiner Klofotos reingesetzt hat. Aber das sind alles, wenn du da drin bist, Informationen. Du sammelst Informationen, du musst so viel aufnehmen. Uns hat man irgendwann mal gesagt, was Internet kam, das wird alles erleichtern. Das war ein Trugschluss. Das braucht so viel Zeit. Ich bin absolut für Internet. Aber ich will nur damit zeigen, wir haben so viel Information, die auf uns zukommen. Wir können Gemeinde gar nicht mehr in dem Sinn bauen, dass wir alle Gesellschaftsbereiche abdecken. Oder? Haben eine kleine Gruppe, die sozial denkt und eine andere Gruppe, die missionarisch denkt. Ich glaube, wir brauchen Spezialisierung in unserer Zeit. Oder? Auch Gemeinden, die eine Berufung haben für eine spezielle Gruppe in der Gesellschaft. Und ich denke, es wird kommen und in dem werden wir uns aber auch als Gemeinden immer mehr vernetzen. So dieses Denken, wir sind die Baptisten und wir sind die Methodisten und das ist die Landeskirche, wird mit den nächsten Generationen mehr und mehr ausschleichen. Bei den jungen Leuten merkst du das heute schon, das ist völlig egal. Das hat natürlich Nachteile auch, die Verbindlichkeit und so, die Dinge, auf die wir als Ältere halt Wert legen. Aber das hat auch Vorteile, die denken nicht mehr in Gräben. Die denken nicht mehr in Abstand. Dort, wo was los ist, gehe ich hin. Wo sich der Geist bewegt, bin ich dort. Und das ist eigentlich typisch Urgemeinde, wenn man es mal so sieht, oder? Dort, wo die Jünger waren, heißt, haben sie den Erdkreis bewegt. Also muss ich sein, wo der Erdkreis bewegt wird. Wisst ihr, ich habe schon oft gesagt, wenn hier in Schwäbisch Hall in irgendeiner Gemeinde die Erweckung, die sogenannte, ausbricht, dann bin ich dort. Und wenn es sein muss, als Parkplatzhüter. Aber ich bin dabei. Ich lasse mich nicht zurückhalten. Wenn irgendwo ein geistlicher Aufbruch, ich bin dort. Warum? Ich muss doch sein, wo der Heilige Geist ist, nicht wo mein Programm lebt. Lass uns doch aufhören, damit zu denken, dass der Heilige Geist in unser Programm kommen muss. Dass wir eine Struktur erfinden und dann füllt er unsere Struktur. Er ist Gott. Also er macht den Plan und wir folgen seinem Plan und nicht er folgt unserem Plan. Die Hierarchie muss ganz klar sein, oder? Okay, Herr Hilfe. Also hier braucht es wieder ein neues Denken und eine Grund, sage ich mal, ein Verständnis von der biblischen Ordnung. Danke. Ist uns überhaupt bewusst, wie unsere Gesellschaft sich verändert? Wenn wir das nicht wissen, dann wissen wir auch nicht den Mangel in unserer Gesellschaft. Und der Mangel ist nicht nur im sozialen Bereich. das in ganz vielen Stellen. Ich will jetzt nicht über den Mangel reden, aber wir müssen uns mit sowas auseinandersetzen. Weil wir sind von Gott dazu berufen, in diesen Bereichen tätig zu sein. Erweckung. Erweckung, kann man sagen, ist der Geist der Erneuerung, richtig? Also dieses und des Aufbruchs, geistlich wachgerüttelt werden. Deswegen gibt es prophetischen Stimmen im Land. Die gab es die letzten 20 Jahre. Deutschland kommt raus aus dieser Schuld. Dir ist vergeben worden. Ein Neuanfang beginnt. Du wirst erweckt werden. Menschen werden zu Christus finden. Ich mache jetzt so pauschal ein bisschen diese Prophetien. Wir sind wachgerüttelt worden. Wir haben gehofft, jetzt kommt's, jetzt geht's los. Jeder hat gesagt, es steht vor der Türe, ich spür's schon. Und es war ein gutes Wachrütteln, aber hier hätte es einen Schritt weiter gehen müssen. Eigentlich zu einer Reformation hin. Und ich meine jetzt nicht Luthers Reformation, sondern zu einer inneren Reformation. Reformation ist die Ideologie, oder? Die Lehre von dem, was werden soll. Was soll jetzt geschehen? Okay, ich will wach werden, ich will erweckt sein, ich will am Puls sein von dem, was Gott macht, ich will mit dem Heiligen Geist mitfließen, aber was muss ich verändern? Mein Denken, meine Art zu sprechen, meine Art zu handeln muss ich verändern. Und wenn das mal passiert ist, dann kann man immer noch drüber nachdenken, wie man das Ganze erhält und erneuert, also Restauration dann. Ich glaube, anfangen tut alles, indem wir Verantwortung nehmen, geistliche Verantwortung. Und zwar zuallererst für uns selber. Wir sind gerade dabei, was zu entwickeln, beziehungsweise wir empfinden, der Heilige Geist entwickelt es mit uns. Und wir nennen das Ganze Nachfolge. Ja, sehr kreativ. Und äußerst attraktiv, schon vom Namen her. Wegen Namen will da niemand mitmachen. Aber wir merken, für uns ist was ganz wichtig. Wir wollen, dass Christen trainiert werden. Und zwar zum Lebensstil zu kommen, in dem sie selber mündig sind. Wisst ihr, dieses angelehrt werden von vorne. Entschuldigung, das machen wir jetzt hier auch. Wir sitzen in den Reihen, jemand ist vorne, der sagt dir, wie es geht hoffentlich und dann versuchst du das umzusetzen, ist ein bisschen wie in der Schule oder das System. Und einen Teil kannst du behalten, einen Teil vielleicht sogar umsetzen. Mündigkeit in dem Sinn würde bedeuten, in der Nachfolge läufst du mit jemand zusammen, du lernst von dem, ihr macht zusammen, jemand treibt einen Dämon aus, du stehst daneben und sagst, habe ich ja noch nie gesehen. Eigentlich komisch, gell? Habe ich ja noch nie gesehen. Und dann trefft ihr wieder jemand, wo einer raus muss, ein Dämon. Dann sagt er zu dir, und jetzt du? Ich? Noch nie gemacht, einmal gesehen erst. Und dann sagst du, einmal reicht. Ist der gleiche Gott, los geht's. Und dann stößt du den ein bisschen sanft ins Wasser. Und dann kann der das. Und dann ist Prinzip zu Ende. Nee, ist nicht zu Ende. Dann sagt er zu seinem Kumpel, weißt du eigentlich, wie man Dämonen austreibt? Ja, komm mal mit, ich zeig's dir. Was hat Jesus gemacht mit seinen Jüngern? Nichts anderes, oder? Nichts anderes. Und wir haben das Gefühl, dass Gott uns da ein bisschen reinbringt in so eine Art Nachfolge. Bewegung ist ein starkes Wort, ich mag das nicht so richtig. Das zeigt so was Großes an, das ist absolut nicht. Aber in so ein in so eine Schulung hineinnimmt, wo wir glauben, dass Gott uns als Christen trainieren will, wie wir ganz normale, alltägliche, mündige Nachfolger werden. Nicht nur sonntags, sondern jeden Tag. Und Menschen wollen das lernen, Christen wollen das lernen. Und da muss ich sagen, das ist tatsächlich attraktiv. Weil jemand, der dämonisch belastet ist und wird frei, der weiß, dass er frei wurde. Und unsere Psychiatrien sind voll mit solchen Leuten. Und unsere Nachbarschaft auch. Meine nicht, da wohnen meine Eltern und Marvin und Martina, aber die sind okay. Ich habe eure Nachbarschaft gemeint. Versteht ihr, was ich meine? Also wir brauchen so ein Prinzip, wo wir leicht lernen und wo jeder, der neugläubig wird, auch sofort in Verantwortung kommt. Also nicht mehr nach dem alten Prinzip, jemand bekehrt sich, hebt klassischerweise seine Hand beim Aufruf, wird ins Hinterzimmer geführt und zwei Tage später in Alpha-Kurs und dann hat ihn der Pastor an der Backe. So, der arme Kerl ist überfordert mit 120 Leuten, die sich gerade bekehrt haben, was selten passiert, aber der weiß gar nicht, was er mit denen allen machen soll und rudert und schaltet die Seelsorger nacheinander ein. Und am Ende braucht er selber einer, weil er Burnout hat. Das ist jetzt ganz klassisch. Was wirklich passieren sollte, ist, jemand bekehrt sich bei dir in deinem Umfeld und dann sagst du, nur zu deiner Information, du bist jetzt mein Jünger, folge mir nach. Bedeutet, tu es wie ich. Was heißt das im Vorfeld? Tu es richtig. Weil der wird auch das Falsche nachmachen. Also wenn du dir Unreinheit reinziehst, ganz sicher wird es ansteckend sein. Wenn du während der Nachfolge Frauen hinterher guckst, der macht es auch. Der lernt ja von dir. Aber der kann das ganze Gute lernen, oder? Das bedeutet, ich selber werde mündig. Ich muss ein gutes Vorbild sein. Christusorientiert leben. Jemand, der mir es nachmacht, der wird sofort es lernen. Und glaub nur nicht, dass jemand erst 20 Jahre Christ sein muss, bevor er seinen ersten Dämon austreiben darf. Das kann er nach einem halben Tag schon machen. Warum? Weil die ganze Kraft Gottes am ersten Moment direkt in ihm drin lebt. Da braucht es keine Erfahrung, es braucht lediglich den Heiligen Geist. Jetzt guck nicht so erstaunt. Weil die Leute, die 20 Jahre keinen ausgetrieben haben, machen mit 20 Jahren auch nicht. Ich habe zumindest noch keinen gesehen. Es sei denn, wir denken um. Okay? So, hier ist ein Unterschied, mache ich einen Unterschied zwischen Jüngerschaft und Nachfolge. Jüngerschaft, glaube ich, ist was, was wir so am Anfang brauchen, wenn wir Babychristen sind, neu bekehrt. Dann ist es diese direkte 1:1. So geht's, so lesen wir Bibel. Also, so schlucken wir die Milch, die geistliche. Ja? Aber irgendwann denken wir doch, dass jemand geistlich reifer sein sollte. Dann sollten wir den auch nicht mehr als Jünger bezeichnen, sondern als Nachfolger. Der folgt immer noch Jesus nach, wir alle folgen Jesus nach, aber wir sind nicht mehr in diesem Kleinkindstadium. Was braucht es hier? Hier braucht es Leute, die einmal Verantwortung für sich nehmen, aber dann einen Schritt weitergehen und sagen, mich allein gibt es hier nicht. Ich nehme Verantwortung für jemand anderes, mindestens für eine Person. Wenn die wieder Verantwortung für jemand nimmt, dann hast du schon drei. Und dann verdoppelt sich und vervielfältigt es aber ziemlich schnell, oder? Ich kann mir vorstellen, wir nennen das bei uns nicht Gemeinde, ganz bewusst, weil wir das nicht so sehen. Wir sehen das als eine Nachfolgesache. Aber ich kann mir vorstellen, dass Gemeinde der Zukunft in diese Richtung aussehen könnte. Dass es gar nicht mehr entscheidend ist, wo treffe ich mich, sondern wie. Und was tue ich da? Da kann ich mich im Klassenzimmer treffen und kann meine Nachfolgegruppe haben. Ich kann mich im Bauwagen treffen, wo die Jugendlichen bei uns treffen zum Saufen, kann mich dort treffen und meine Nachfolgegruppe machen. Oder bei mir im Wohnzimmer. Oder ich lade Leute ein, weil ich so gern koche, lade ich alle ein, die gern essen und mache eine Nachfolgegruppe. Aber was mache ich mit denen? Eben nicht nur essen und Tee trinken und dann rumsitzen und das jede Woche das Gleiche und wir unterhalten uns 20 Jahre über das gleiche Thema, sondern wir folgen nach. Das bedeutet, irgendwo muss das Ding, was ich hier lebe, nach außen. Sonst wird es wie beim Toten Meer. Das hat keinen Ablauf und irgendwann staut sich das Ding und wird fest und fängt an zum Stinken. Ist das richtig? Und vielleicht noch, ich habe noch 6 Minuten, das nütze ich aber aus. Du. Vorher gibt es keine Pause, dass mir ja keiner aufsteht. Ich sage noch 2, 3 Sätze in Richtung Reich Gottes. Auch als ein Verständnis von der apostolischen Sicht her. Ich habe das vorhin schon gesagt, Reich Gottes ist eben nicht nur da, um Menschen in den Himmel zu bringen. Das wäre zu wenig. Sondern Reich Gottes ist eigentlich dazu da, die Welt zu verändern. Das ist ein hoher Anspruch, gell? Die Welt verändern. Das hört sich so immer so gigantisch groß an, aber das beginnt ja genau dort, wo du bist. Und viele zusammen verändern viel. Was heißt es zum Beispiel? Das Reich Gottes will sich alles untertan machen. Viele reden davon, oh, der böse Teufel, der hat die Musik so in seine Gewalt gebracht und dann diese Heavy-Metal-Zeug und die Typen, die da rumrennen wie wild und Kiss, ja, das heißt ja in the Servants of Satan und wir erbibbern irgendwie dahinter, anstatt dahin zu gehen und zu sagen, okay, was ist eigentlich hier die Antwort Gottes? Was ist denn die Lösung Gottes?
Gutes Beispiel, gell, Tobi?
Was wäre denn die Lösung Gottes? Es ist nicht irgendwo, dass wir uns so schnell in Angst zurückziehen und gar nicht drüber nachdenken, wir könnten die Lösung sein. Ich könnte die Lösung sein. So, wir brauchen also hier ein Denken, das sich verändert und das Reich Gottes, das auch Bereiche, die vom Teufel besetzt sind, zurückerobert. Ich denke zum Beispiel an das Gesundheitssystem. Wie viel Esoteriker sind in unserem Gesundheitssystem, werden bezahlt von den Kassen und keiner von uns Christen sagt irgendwas. Ja, wir mosern in der Gemeinde ein bisschen rum. Und zum Haus, ja, Akupunktur, das zahlen sie. Aber Gebet nicht. Ich glaube dir, jede Krankenkasse würde dir Gebet bezahlen, wenn es funktioniert. Weil die sind ja nicht blöd, die wollen das Geld für sich behalten. Wenn die dich nicht bezahlen müssen für eine lange Kur und für viele Arztbehandlungen und du wirst gesund mit einem Gebet, dann sind die dabei. Ist doch völlig klar, wäre ich auch, wenn ich Krankenkasse wäre. Versteht ihr? Hier ist doch was verdreht. Ich will jetzt nicht über Akupunktur reden und so. Das war vielleicht nicht das beste Beispiel. Sucht euch was anderes raus. Ihr wisst, was ich meine. So, da kommt ein Geistheiler vielleicht da sogar mit rein. Oder irgendwas. Oder diese Yin-Yang-Energie-Zeugs und was weiß ich alles. So, völlig egal was. Es ist pervertiert, vom Teufel verdreht. Und es wird Zeit, dass wir es zurückerobern. So, nicht irgendjemand macht es. Du tust es. Bist du im Gesundheitswesen tätig, dann mach dich auf die Socken. Frag Gott, wo bin ich hier die Lösung? Gib mir göttliche Lösung für die Probleme, die da sind. Die Leute sind immer noch krank. Und vielleicht könnte es sein, dass Gott dir irgendwas zeigt mit, du machst Heilungsräume oder irgend sowas oder Heilungsveranstaltungen, Gesundheitsmessen. Was weiß ich? Bin ich du? Aber versteht ihr, was ich meine? Wenn wir da gar nicht drüber nachdenken, wir kommen ja überhaupt nicht drauf. Eins kannst du auf jeden Fall nicht mehr machen nach heute Mittag. Du kannst nicht heimgehen und über das Gesundheitssystem jammern. Das verbietet dir das eigentlich, weil dann musst du sagen, Gott, wo ist die Lösung? Bin ich Teil der Lösung? Wie kann ich anfangen? Zeig mir erste Schritte. Mach mich bekannt mit Leuten, die da was zu sagen haben. Bring mich zu den Aposteln des Gesundheitssystems. Bring mich zu den Leuten, die in den Toren sitzen. Wie kann ich Veränderung bringen? Vielleicht kann ich bin ein guter Beter, dann fang an zu beten. Aber dann vereinig dich, vernetz dich mit Leuten, die das genauso können. Und fang an, für diese Sachen zu beten, Leute freizusetzen. Versteht ihr? Nicht mehr ich für mich und jammern. Das ist vorbei. Das geht auch gar nicht mehr. Und niemand will uns hinterherlaufen, wir dauernd jammern. Und lamentieren und rummachen. Und ist nicht attraktiv. Oder? Weißt du, was attraktiv ist? Wenn du jemand die Hände auflegst und er wird gesund. Das ist sehr attraktiv, weil der ist dann gesund geworden. Vor allem für die Person, die das Gebet gekriegt hat. Extrem attraktiv. Vielleicht schwitzt du Blut und Wasser bis dorthin, aber wenn es funktioniert, Halleluja, dann freut er sich aber ohne Ende. Also lass dich aber auch nicht mehr zurückhalten. Viele von uns, wir haben so eine Haltung angenommen, wir haben eine Prophetie gekriegt. Und ganz viele von uns haben richtig dicke Prophetien gekriegt. Du wirst sowieso und hier und dorthin und ich sehe Flugzeuge und super. Ich sehe auch Flugzeuge, wenn ich zum Himmel hochgucke. Vor allem am Flugplatz sind die besonders viel. Da wächst die Prophetie. Was will ich sagen? Viele von uns halten sich an diesen Prophetien fest im Sinn von dann, wenn Gott es irgendwann mal freisetzt und macht, dann komme ich endlich in meine Berufung. Dann, wenn ich mein christliches Kaffee habe. Oder dann, wenn ich ein Evangelist bin, der durch die Welt reist. Und dann, Entschuldigung fürs christliche Kaffee, aber das höre ich jedes zweite Gespräch. Aber ich kenne kein christliches Kaffee in halb Deutschland. Aber jeder zweite Christ, Bauernhof oder christliches Kaffee, Lebensgemeinschaft und christliches Kaffee. Ist ja völlig okay, aber zu was denn? Gibt es keinen Kaffee beim Aldi mehr? Oder dann, wenn ich freigesetzt bin, dann kann ich die Armen speisen. Weißt du, das sind so Prophetien, wo wir ein Stück weit keine Freisetzung durch apostolisches Amt erlebt haben. Und dann bleiben wir bei den Prophetien und speichern die in uns und werden von Tag zu Tag unzufriedener, weil Gott ja nichts macht. Und ich bin ja grundsätzlich bereit und offen. Und das hat er mir vielleicht vor 10 Jahren schon gesagt und immer ist noch nichts passiert. Und ich lebe sozusagen ein Stück weit in diese Vergangenheit der Prophetie, wo sie ausgesprochen wurde, aber bewege mich nicht in die Richtung der Erfüllung. Einmal braucht es diese apostolische Komponente, jemand, der den Raum öffnet. Richtig. Aber wenn niemand da ist, Gott öffnet dir den Raum, mach dir keine Sorgen. Aber wenn du nur da drin bleibst, dich in der Vergangenheit zu verstecken oder in die Zukunft zu blicken, dann, wenn alles passiert, dann gehe ich aber ab bis Schnitzel. Dann, wenn Gott mich freigesetzt hat, dann werdet ihr mich mal erleben, wie ich aus mir rauskomme. Aber bis dorthin bin ich still wie das Mäuschen. Meinst du, wenn dann die Freisetzung kommt, kannst du reden auf einmal? Nee, Leute, das ist ein religiöser Trugschluss. Du musst dich auf den Weg machen, werd mündig in dem Sinn, dass du anfängst, diese Prophetie zu erfüllen, die du bekommen hast und nicht zu warten, bis irgendjemand irgendwas tut. Das wird nicht passieren. Vielleicht wecke ich dich gerade noch mal ein bisschen, aber das wird nicht passieren. Wisst ihr, Prophetie in dem Sinn ist ja was, was im Himmel schon bereits gesetzt ist. Und Gott ist ja ein Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Das heißt, für ihn ist die Prophetie bereits erledigt. Das ist interessant, gell? Der spricht sie aus und schon ist sie bei ihm auch gleichzeitig erfüllt und doch war sie noch nie da. Und deshalb Gott, der hat ein anderes Zeitfenster. So, wir leben in einem begrenzten Zeitfenster. Das bedeutet, wir haben auch nur ein begrenztes Zeitfenster, damit sich was erfüllt in unserem Leben. Damit wir in unsere Bestimmung hineinkommen. Damit wir in unsere Berufung leben, haben wir nur ein bestimmtes Fenster. Und wir sollten alles tun, um da reinzudrücken. Um wie diese Witwe, wie diese bittende Witwe bei Gott an der Tür stehen, sagen, was ist der nächste Schritt? Der konkret nächste Schritt. Nicht, wir gehen nur ins Gebet, Schritt, den gibt es immer. Den gibt es bei allem Schritt. Das gehört dazu, das ist das Drumherum. Aber was ist konkret der nächste Schritt? Mit wem soll ich mich treffen? Welches Seminar soll ich mal besuchen? Welche Fortbildung muss ich machen? Mit wem soll ich reden? Was für Idee hast du? Wie soll ich anfangen? Das ist konkret, wisst ihr. Nicht irgendwie, dann muss ich nachts was träumen. Vielleicht träumst du was, vielleicht aber auch nicht. Dann geh doch los, trotzdem. Versteht ihr, was ich meine? Okay, ich sage jetzt langsam gar nichts mehr. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen auch. Aber nur ein bisschen. Oh, null. Abschließender Satz. Der Herr liebt dich trotz allem. Und noch ein abschließender Satz. Es wird alles gut. Ich habe das Ende aufgeschlagen von der Bibel. Wir werden gewinnen. Brauche noch 2 Minuten. Ich glaube, dass Deutschland hat eine apostolische Berufung, eine Grundberufung. Wir sind eine Vaternation, oder? Das ist jetzt nicht gegen Leute, die aus anderen Ländern kommen. Aber in der Vergangenheit haben wir da Dinge falsch gemacht. Wir haben so eigentlich eine Führermentalität als Land. Wir sehen das im Moment auch in Bezug auf die EU, oder? Viele Sachen sind vielleicht falsch und ich will jetzt keine politische Diskussion loslösen, zumal wir sowieso keine Politiker hier haben. Sondern ich glaube einfach, hier ist was Gott in unser Land als Berufung reingelegt hat. Und es kann also sein, dass das in dir bereits schlummert, dieser Gedanke, in mir drin ist was, wo ich gerne bauen will. Ich will gerne gründen. Ich will gern was ins Leben rufen. Und ich denke, das ist was Göttliches. Auch wenn wir als Deutsche im Moment so ein bisschen die Oberlehrer sind, oder? Und das aus einem gewissen Stolz auch raus, und das waren wir in der Vergangenheit immer, glaube ich, braucht es hier ein Beispiel, und das sind wir Gläubigen. Dass wir Gläubigen in einem Beispiel vorausgehen, wie funktioniert die Vaterschaftssalbung Gottes auf unserem Leben, damit apostolische Freisetzung geschieht. Und ich bin sehr überzeugt, dass in unserer Zeit, gerade jetzt, Gott so eine Salbung durchs Land schiebt und die apostolischen Leute aufweckt. Und das mit einem ganz bestimmten Grund. Einmal, dass unser Land im Gesamten wieder in seine Berufung kommt. Ich glaube nicht, dass wir in unserer Berufung drin stehen. Ich denke, dass wir da reinkommen. Und deswegen braucht es uns alle, dass wir in diese Mündigkeit hineinkommen vor Gott und unseren Platz ausfüllen, weil wenn viele an ihrem Platz ausfüllen, füllt er sich insgesamt auch, oder? Und meiner Meinung nach ruft Gott im Moment und gießt diese Salbung aus ins Land und es wirkt aus, dass überall an verschiedenen Orten apostolische Leute geweckt werden. Und es hat einen ganz großen Vorteil. Wir kommen wieder unter geistliche, gute Führung, oder? Wir kommen wieder unter göttliche Vaterschaft. Und andere, die unter diese göttliche Vaterschaft kommen, werden wieder anfangen zu wachsen, Freiheit kriegen, geistlich gedeihen, aufatmen können, sich entfalten, ihren Raum nehmen ohne schlechtes Gewissen. Ich denke, wir haben aus der Geschichte gelernt, wir Deutschen, ich hoffe das sehr. Und ich will auch nicht damit sagen, lass uns die Geschichte vergessen, Vergangenheit ist vergangen und so, sondern ich will damit sagen, wir können uns gerne daran erinnern, aber wir müssen aus dieser Schuld-Scham herauskommen. Weil unter Scham ist nie gut, in Identität zu finden. Richtig? Und ich sage ganz nochmal, ganz deutlich, nicht damit, die Geschichte kann man vergessen, sondern ich will ganz bewusst sagen, wir können unsere Geschichte nie vergessen. Unsere Geschichte wird uns immer ermahnen und wahrscheinlich wird unsere Geschichte uns auch in einer Art und Weise demütig halten. Aber Scham ist nicht Demut. Das sollte man nicht miteinander vergleichen. Scham lässt nie zu, dass wir in unsere wahre Identität kommen. Und Vaterschaft ist nun mal eine Sache, die ohne Scham laufen sollte. Wenn sich die Väter schämen, dann kommen die Söhne und Töchter nicht in ihre Berufung, sondern eigentlich in Minderwertigkeit und in inneren Rückzug. Und es ist keine Plattform, es ist eigentlich eher ein Zumachen, ein Schließen, eine enge Kontrolle, die da draus entsteht. Und ich denke, das ist genau, was Gott machen will in unserer Zeit. Er nimmt diese Scham von unserem Land weg und wir beginnen wieder zu atmen. Könnt ihr euch erinnern, Weltmeisterschaft vor ein paar Jahren? Wir sind Deutschland. Das hättest du vor 20 Jahren, hätte wahrscheinlich jeder die Nazi-Ding ins Hauswand gesprüht. Heute kannst du wieder die Fahne hochheben. Es entsteht wieder, sage ich mal, so ein hoffentlich positiver, auch Nationalstolz vielleicht. Okay, kann man alles irgendwie drüber diskutieren. Ihr nicht, weil deswegen kein Politiker. Aber das ist, was Gott, glaube ich, macht. Insgesamt. Und wir werden das sehen in den nächsten Jahren, glaube ich, dass überall apostolische Leidenschaft aufsprießt. Und überall, wo die aufsprießt, werden Leute darunter gedeihen und wachsen. Und das wird hervorragend. Und das ist unsere Bestimmung als Land. Wir haben auch eine Bestimmung, wenn man das jetzt mal Deutschland unter den anderen Nationen anzieht, haben wir eine Bestimmung auch hier Vaterschaft auszuleben. Und das ist gut so. Und zwar nicht in der Form von Kontrolle, wir geben euch Geld, ihr müsst gehorsam sein, sondern im Sinn von Freisetzung. Wie wäre es, wenn wir die Freisetzung mit Finanzen der EU mal so sehen würden? Wir haben ein Privileg zu versorgen, das machen Väter so. Mal eine ganz andere Denkweise in dem Punkt. Gut, wir sind keine Politiker, fangen wir also auch gar nicht damit an gerade. Aber hier gibt es eine Berufung. Und ich würde gerne noch eben beten, auch wenn ich überzogen habe, ich würde gerne beten noch, dass wir einfach für die Leute, die das spüren, das bin ich, das trifft mich, ich muss so jemand sein, dass du dann in deinem Herzen sich wieder zustellen kannst. Und gleichzeitig, wenn du merkst, nee, das bin ich nicht, ist kein Problem. Das ist ja eine Berufungsfrage, oder? Keine Karrierefrage. Dann, dass du dann aber sagst, okay, aber ich will mündig werden. Ich will meinen Stand einnehmen. Ich will nicht mehr warten, bis irgendjemand handelt für mich. Ich werde handeln. Okay? Vielleicht können wir so beten, unsere Hand mal so äußerlich aufs Herz legen. Wenn es zu sehr schwitzt, kannst du sie wieder wegnehmen. Vater, wir preisen dich. Du bist der Vater aller Vaterschaft. Und du hast uns vorgelebt, Jesus, wie apostolisches Wesen sein muss. Du hast freigesetzt. Dort, wo du warst, wurden immer Menschen in Freiheit geführt. Dort, wo du warst, hast du Jünger zu Nachfolgern gemacht. Hast du Jünger sogar zu Aposteln gemacht, die den Erdkreis bewegt haben und bis heute eigentlich bewegen. Was für eine Nachhaltigkeit deines Evangeliums. Wir preisen dich dafür. Und wir danken dir, dass du heute wieder anfängst, in unserer Nation, hier in Deutschland, Menschen zu suchen, dass deine Augen wie auf diesem Land hin und her gehen und suchen und dass du diese apostolischen Leute wieder hervorrufst. Und Wir wollen heute Mittag sagen, dort wo es dich betrifft, hier bin ich, Herr. Bring mich hervor in der Art und Weise, wie du willst. Bereit mich vor, dass ich ein Freisetzer werden kann. Bereit mich vor, dass ich eine Plattform sein kann. Bereit mich vor, dass ich als Person diese Gabe bin. Und dass ich in der Lage bin, dass andere sich unter diese Gabe stellen können und freigesetzt werden, in Freiheit kommen. Und wir alle zusammen, Jesus, wir wollen heute Mittag diesen Entschluss treffen, dass wir nicht mehr warten wollen, sondern dass wir uns aufmachen, noch mehr mündig zu werden, reif zu werden und zu laufen. Dass wir Gebiete besetzen, die uns eigentlich schon lange anvertraut sind. Dass wir dieses Herrschen mit Christus wirklich mal ernst nehmen und in unserem Umfeld anfangen zu herrschen. Zuerst in unserem eigenen Leben, in unserer Familie, in unserer Ehe und so weiter, bei unseren Kindern. Dann aber auch weiter in unserem beruflichen oder schulischen Umfeld. Herr, du hast uns alles Verantwortungsbereiche gegeben. Wir entscheiden heute, da gehen wir rein. Das ist unser Feld. Das hast du uns aufgemacht und wir werden nicht mehr zurückhalten. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, neu zu denken. Wir würden das so gerne, wir merken das, das drückt uns, aber wir können nicht selber, wir brauchen von dir diesen Schub. Würdest du bitte alte Gedanken aus uns rausreißen und neue hineinpflanzen? So wie es in deinem Wort auch heißt, dass du einen neuen Sinn in unser Herz hineingegeben hast. Wir brauchen diesen Sinn Christi. Wir haben das empfangen, aber wir sagen heute Mittag, durch Offenbarung, du wirst Neues in uns hineinlegen. Wir preisen dich dafür. Wir geben dir alle Ehre. Wir sind in einer starken Zeit von Veränderung. So ein Paradigmenwechsel, wo wir umdenken. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns auf die Zeit, die vor uns liegt. Herr, wir sagen, das werden nicht mehr die gleichen Jahre sein wie davor. Wir sind nicht von denen, die zurücksehen und sagen, ja, da war es irgendwie ganz okay, sondern wir wollen das Maximale von dir. Wir wollen die größte Ausbeute von dir in unserem Leben sehen. Wir sind Kinder deines Reiches, deswegen sind wir dazu bestimmt, in deinem Reich in der Art und Weise zu laufen. Danke für den Überfluss, den du gibst. Danke für die Möglichkeiten, die da sind. Danke, Vater, für all das, was du bereits gemacht hast in der Vergangenheit. Und noch viel mehr danke für alles, was du tun wirst in der Zukunft. Wir begeben uns da nochmal ganz bewusst in deine Hand. So, ich segne euch im Namen Jesu, dass ihr noch stärker erkennt, wo ist meine Berufung, wo ist mein Platz, wie fühle ich denn aus, wie sind die nächsten konkreten Schritte. Und der Heilige Geist wird euch helfen. Und ich segne euch, dass ihr offene Ohren, offene Augen habt im Namen Jesu. Amen. Amen. Vielen Dank.